Der RT-Deutsch Podcast, das Interview.
Hallo bei Fassbenders Woche. Mein Name ist Thomas Fassbender. Und bei mir im Studio ist wieder ein sehr interessanter Gast, der Historiker David Engels. Herr Engels, herzlich willkommen.
Hallo, Herr Fassbender. Ganz herzlichen Dank für die Einladung.
Herr Engels, Sie sind in Verviers geboren, sind belgischer Staatsbürger, als solcher aber Angehörige der deutschsprachigen Minderheit in Belgien. Sie sind Althistoriker, Professor, Doktor, Lehrstuhlinhaber, aber auch Kolumnist, Autor, zuletzt eines sehr weit beachteten Buches Der Weg ins Imperium, auf Deutsch erschienen 2014. Neues Buch haben Sie gerade dieser Tage herausgebracht, Renovatio Europae. Auch als Kolumnist sind Sie durchaus für einen Althistoriker nicht gewöhnlich, ja, zeitgeschichtlichen Fragen sehr zugeneigt. Und seit 2018 leben Sie in Polen, in Poznan, in Posen und forschen unter anderem zum Thema europäische Identität. Ich nehme das mal als Stichwort. Sie haben vor einigen Monaten bei einer Podiumsdiskussion in Deutschland gesagt, dass die letzte große kollektive Identitätserfahrung, identitätsstiftende Erfahrung der Europäer, die Friedenssehnsucht nach 1945, nach dem Krieg war. Und dass diese Erfahrung mit den Generationen, mit den nachwachsenden Generationen in den Hintergrund trete. Daraus folgend, dass wir gewissermaßen an einem Minus an Identität, an einem Mangel an Identität litten in Europa. Meine Frage, brauchen wir einen neuen Krieg?
Ja, das ist eine durchaus berechtigte Frage. Es ist natürlich nicht so, dass wir an einem Mangel letztlich an europäischer Identität leiden. Diese europäische Identität gibt es ja schon und reicht Jahrhunderte, wenn nicht sogar Jahrtausende zurück, ist unsere Geschichte verankert, natürlich auch und gerade in der christlichen Tradition. Aber es ist natürlich so, dass die europäische Einigung, wie wir sie seit 1945 ja unter amerikanischem Protektorat gekannt haben, eigentlich wesentlich basiert auf der Ablehnung des Zweiten Weltkriegs, der kriegerischen Vergangenheit, auf dem Gedanken, nie wieder Krieg. Also es ist eine Identität, die natürlich auf etwas Negativem gegründet ist, auf der Ablehnung eines Zustands, den man nicht mehr will. Es ist aber nicht wirklich ein positives Projekt, das eben versucht, einen positiven Sinn zu geben und vor allen Dingen positive gemeinsame Projekte zu schaffen, sondern eigentlich nur einen anderen Zustand zu verhindern. Das ist natürlich sehr gering, zumal, wie Sie es ja auch sagten, mit den Generationen natürlich auch die Erinnerung an den Krieg natürlich allmählich schwindet und deshalb nur noch wenig eigentlich übrig bleibt auf der offiziellen Ebene. Und da kann man sich natürlich schon die Frage stellen, wenn es diesem europäischen Einigungsprojekt nicht gelingen sollte, sich wieder auf seine historischen Wurzeln zu besinnen und eben dadurch zu einem positiven Selbstbewusstsein zu gelangen, dann gibt es natürlich, wie die Geschichte lehrt, meistens auch nur die Bedeutung großer kollektiver Erfahrungen. Und da ist natürlich anzunehmen, dass die Krisenjahre, auf die wir offensichtlich zusteuern, die auch die nächsten 2-3 Jahrzehnte Europas wesentlich bestimmen werden und vielleicht sogar in Bürgerunruhen münden werden, dass das vielleicht tatsächlich eine der wichtigen kollektiven Erfahrungen sein könnten, auf die dann ein neues Einigungsprojekt tatsächlich fußen könnte.
Ich gehe mal auf Ihren Halbsatz zurück, wenn die Europäer es nicht schaffen, sich auf ihre historischen Wurzeln zu besinnen. Gleichzeitig sagen Sie, dass die historischen Wurzeln, die eigentlich verantwortlich für die Schaffung der EU waren, negative waren, nämlich die Erfahrung des Krieges, die Erfahrung der Zerstörung. Auf welche positiven historischen Wurzeln könnte sich denn Europa real besinnen, in einer Zeit, in der wir uns entchristlichen, in einer Zeit, die sich selbst als postnational bezeichnet?
Ja, das Stichwort ist ja schon gefallen. Letztlich basiert auch die europäische Einigung ideologisch ja weitgehend auf einem universalistischen, rationalistischen, individualistischen, humanistischen Modell, wenn man so will, das zunehmend in Abkehr zu den eigenen historischen Wurzeln auch geschaffen oder durchdacht wurde. Es reicht ja zum Beispiel allein in Brüssel einmal durch das Haus der europäischen Geschichte zu gehen, wo man wirklich auch diese ganz offizielle Ideologie sieht, einer europäischen Geschichte, die letztlich bestenfalls 1789 losgeht, tatsächlich aber, wie in diesem Museum suggeriert, 1945. Alles, was davor war, wird eigentlich nur als eine Reihe von endlosen Auseinandersetzungen, Kriegen, Unterdrückungsmaßnahmen und sowas dargestellt. Das ist natürlich eine Geschichtsklitterung erster Art, die aber typisch ist natürlich für die gerade herrschende Ideologie. Und da besteht natürlich eine sehr kleine Hoffnung leider, dass eine bessere und stabilere europäische Einigung nur dadurch eben vollzogen könnte, dass man sich auf seine historischen Wurzeln beruft. Und diese Wurzeln sind natürlich durchaus positiver Art. Europa hat nicht nur dem Rest der Welt unheimlich viel gebracht. Europa ist auch als solches, als abendländische Identität, eine der ganz bedeutenden Facetten des historischen Menschtums, wie es sich entwickelt hat in allen möglichen Hochkulturen. Wir haben da nichts, dessen wir uns schämen müssen. Und ich denke vor allen Dingen, dass eine Rückberufung auf unsere Grundwerte, vor allen Dingen auf das Christentum, nicht unbedingt als einer tatsächlich lebendigen, tief innerlich gelebten Religion, das ist doch wahrscheinlich sehr schwierig durchzusetzen, aber immerhin als Form eines gewissen Kulturchristentums, das unsere Identität ausmacht, auf das wir stolz sind, dass eben eine solche Rückbesinnung, wie gesagt, durchaus helfen könnte, dieses auseinanderstrebende Europa, wie wir es heute ja erleben, erneut zusammenzuschweißen bei den Menschen auch die Wahrnehmung ihrer Zugehörigkeit zu Europa auch als einer historischen Schicksalsgemeinschaft wieder zu unterstreichen. Das ist natürlich alles ferne Zukunftsmusik, das ist mir natürlich auch klar, jedenfalls in der gegenwärtigen Situation, aber das ist für mich eigentlich die einzige Möglichkeit in meiner eigenen Anschauung, wie wir es verhindern können, dass wir in Europa ganz in verschiedene rivalisierende ethnische, kulturelle, gesellschaftliche Gruppen zerfallen und uns gegenseitig an den Kragen gehen.
Nun gibt es viele Menschen, die kommen, die nehmen einen ganz anderen Ansatz und sagen, wir leben in einer sich immer mehr technisierenden, sich immer mehr urbanisierenden Welt. Und es gibt eine inzwischen jenseits, also nach dieser Behauptung folgend, jenseits der gewachsenen Kulturen, jenseits der historischen Ethnien entstehende urbane, kosmopolitische Gesellschaft, die genauso in Moskau existiert, nicht nur existieren kann, sondern auch in Teilen existiert, wie in Shanghai, wie in Tokio, wie in Frankfurt und Brüssel und überall. Und wenn man jetzt noch einen Schritt weiter geht, und der wird ja auch von manchen gegangen, wird darin das Zukunftsmodell der Welt gesehen. Heute leben schon 50% der Menschheit in Städten. Irgendwann werden es dann 70, 80, 90% sein. Was entgegnen Sie denjenigen, die das verfechten?
Also zum einen ist natürlich dieser Prozess der Herausbildung einer globalistischen Lebensart, die eigentlich auch mittlerweile in allen Kontinenten hier existiert, insoweit keine richtige Form der Globalisierung, als es sich ja eigentlich wesentlich eher um einen Prozess der Europäernisierung der Welt handelt. Das ist ja kein gleichmäßiger oder gleichberechtigter Tausch von chinesischen Kulturgütern, die wir jetzt in Europa hätten, und von mir aus afrikanischen, die wir in Südamerika irgendwie kennen, sondern es ist ja zu 80, 90% eigentlich schon fast eine Art postkolonialer Export, typisch abendländischer Lebensformen. Man könnte es Europäisierung, man kann es bösartigerweise vielleicht auch eher Amerikanisierung nennen. Es erinnert natürlich sehr stark auch an die Romanisierung der Mittelmeerwelt im ersten Jahrhundert vor Christus. Von daher ist es schon ein Prozess, würde ich sagen, der inneren Dynamik der abendländischen Kultur, die sich verflacht, die sich vereinheitlicht, die natürlich auch zunehmend von der englischen Sprache geprägt ist, von gewissen urbanen, internationalen Lebensformen, die aber trotzdem typisch in dieser abendländischen Dynamik verhaftet bleibt. Von daher ist es eigentlich nicht tatsächlich etwas Neues, sondern gewissermaßen die letzte Konsequenz eines Weges, der sich ja eigentlich schon seit Jahrhunderten abzeichnete. Das andere ist natürlich auch die Tatsache, dass diese Lebensform, die uns teilweise so komplex, so technisiert, so nie dagewesen anmutet, tatsächlich eigentlich zunehmend eine Rückkehr zu primitiven, atavistischen Formen versteckt. Ein typisches Beispiel, das ich gerne immer bringe, ist natürlich, dass in der Geschichte zum Beispiel der europäischen Musik, wir ja zurzeit in Formen moderner Musik eine unglaubliche primitivistische Rückkehr zu ganz urzeitlichen Bedingungen wahrnehmen. Damals, vor vielen Jahrtausenden, tanzten die Leute bei flackerndem Licht irgendwie und unter Trommeln um irgendwelche Feuer und ergingen sich danach in, ich weiß nicht, was von Orgien. Heute haben wir sozusagen mit den modernsten Mitteln der Technik in Diskotheken, mit Technomusik, mit allen möglichen Ausschweifungen danach, letztlich eine Rückkehr zu diesen ganz primitiven, wenn ich den Begriff benutzen darf, Vorstellungen. Von daher haben wir tatsächlich eine hochtechnisierte, komplexe Welt, wo wir aber unter der Oberfläche eigentlich eine Rückkehr zu Lebensformen haben, die ich persönlich als erheblich urtümlicher betrachte, als zum Beispiel die hochzivilisierte Welt des 18. Jahrhunderts. Da sind wir ganz deutlich im historischen Prozess eigentlich viel früher heute verortet als in der damaligen Zeit.
Also der Genuss am Atavismus, gleichzeitig in Verbindung damit letzten Endes eine auf die Spitze getriebene Moralität, und auch Ihr Stichwort Postkolonialismus, wenn Sie das Museum der europäischen Geschichte in Brüssel so sehen, ist die Identifizierung der europäischen Geschichte mit dem, was nach der Aufklärung kam, ja auch letzten Endes der Anspruch Europas, aus nichts anderem zu bestehen und vor allem auf dem absoluten Eigentum an dieser Aufklärung. Ja, wir sind diejenigen, denen das gehört, denn seht, uns stellt gar nichts anderes dar. Gibt es denn in Europa, wenn dieses offizielle Bild so ist, wie Sie es beschreiben, gibt es denn Gegenkräfte? Wo sind die?
Diese Gegenkräfte bestehen. Es hat natürlich immer schon einen Gegenentwurf zur Aufklärung und vor allen Dingen zu den Ausartungen der Aufklärung gegeben. Das geht ja schon ins 18. Jahrhundert letztlich auch zurück, diese Gegenbewegung. Heute sehen wir natürlich auch in verschiedensten Kräften auch, dass wir da wieder erstarken der Notwendigkeit einer Rückbesinnung auf eine, wenn man so will, vormoderne Wertegesellschaft. Das sehen wir natürlich auf der einen Seite in den zunehmend einflussreichen konservativen Milieus der Kirchen, ne, wo wir zum Beispiel ja gerade im Katholizismus ein sehr erstaunliches, gerade in Frankreich, Anwachsen einer, wenn man so will, konservativen Untergrundkirche sehen. Das sehen wir natürlich auch in vielen politischen Parteien heutzutage, gerade in den sogenannten populistischen Parteien, wo wir natürlich über die europäischen Grenzen hinweg schon die ersten Samen, wenn man so will, einer konservativen Reaktion feststellen, die aber eben natürlich noch sehr ungeordnet ist, sie in sehr verschiedene Richtungen tendiert und gerade nicht nur in Deutschland, sondern auch vielen anderen europäischen Staaten natürlich unter sehr starken Richtungskämpfen leidet. Ob es nun um einen liberalen Konservatismus geht, dessen Idealbild, sagen wir mal, der Status quo ante der bundesdeutschen Gesellschaft der 1970er oder sowas ist und natürlich einem eher traditionalistischen Konservatismus, der eigentlich meines Erachtens erheblich zukunftsweisender ist und natürlich eine viel großflächigere Sicht auf die europäische Vergangenheit hegt.
Sie sind einer der Ersten gewesen, der das Stichwort Bürgerkrieg in die Debatte geworfen hat. Inzwischen hat man das, glaube ich, von Macron viermal gehört, la guerre civile. Ich habe gefunden, dass auch Hans Magnus Enzensberger, allerdings schon 1994 in Reaktion auf die Ausschreitungen im Osten Deutschlands auch vom Bürgerkrieg geschrieben hat. Sprechen wir mal über das Wort Bürgerkrieg. Ist das für Sie eine reale Perspektive? Ist das ein Bild, eine Metapher?
Es ist eine reale Perspektive, die ja mittlerweile jeden Samstag in Frankreich oder in Paris ja schon zur tatsächlichen, tagtäglichen Realität auch zählt. Die Aussicht natürlich auf Bürgerkrieg oder bürgerkriegsähnliche Zustände, da müssen wir natürlich noch genauer drüber diskutieren, fußt bei mir nicht nur auf der, sagen wir mal, der Projektion in die Zukunft der verschiedenen dynamischen Linien, die wir heute feststellen, sondern natürlich auch auf der Analogie mit dem alten Rom. Ich bin ja, wie Sie eingangs erwähnten, Althistoriker und habe natürlich in meinem Buch, das Sie erwähnten, auf dem Weg ins Imperium, versucht, anhand verschiedener Indikatoren die gegenwärtige Krise Europas und des Westens zu vergleichen mit derjenigen der späten Römischen Republik. Und da sieht man natürlich fast auf allen Bereichen eigentlich sehr flagrante, bestürzende Analogien, die mich damals schon dann, als ich das Buch schrieb, so im Jahr 2011, es ist ja dann Anfang 2013 in der französischen Originalversion rausgekommen, damals sah ich eben auch schon das Risiko, dass, wenn diese Analogien so stimmen, wovon ich ausgehe, sich natürlich auch diese Analogien in die Zukunft fortsetzen lassen und dementsprechend für uns auch ähnliche Zustände nahelegen wie die, die wir in der späten Römischen Republik kannten. Das heißt natürlich bürgerkriegsähnliche Zustände mit einer zunehmenden Verrohung, nicht nur des gesellschaftlichen Lebens, nicht nur des parteipolitischen Diskurses, sondern eben auch einer zunehmenden Unsicherheit auf den Straßen und dann schließlich einer Austragung politischer Konflikte mit Gewalt auf den Straßen, sei es nun in einem eher diffuseren Bereich von Straßenschlachten, sei es dann schließlich wie in Rom, was ich aber nicht unbedingt bei uns annehme, tatsächlich auch militärischer Art. Und da ist, das war eben gewissermaßen die Grundlage, dass ich dachte, dass könnte durchaus eine Zukunft sein, die auch Europa prägen könnte. Dafür habe ich sehr viel Kritik auch erhalten, als das Buch erschien, da diese Perspektiven, als das Buch erschien im Jahr 2013, sehr pessimistisch gewertet wurden und als sehr unrealistisch letztlich. Wenn man sieht, was in den letzten 5 Jahren tatsächlich politisch geschehen ist und wie vor allen Dingen die Situation heute allein in Frankreich auf den Straßen ist und dass sogar eben Präsident Macron ebenfalls dieses Wort in den Mund nimmt, denke ich, dass ich leider nicht so falsch lag und diese Aussicht tatsächlich eine reale für die nächsten Jahre und Jahrzehnte sein wird.
Welche übrigen Parallelen sehen Sie zwischen der späten Zeit der Römischen Republik? Und da ist wichtig, dass man immer betont, es geht ja nicht um das sogenannte den Untergang des alten Roms, dann 400 Jahre später, sondern um das erste Jahrhundert vor Christus. Ja. Welche übrigen Parallelen sehen Sie?
Naja, man sieht in den verschiedensten Bereichen eigentlich des gesellschaftlichen, politischen, kulturellen Lebens Analogien, wenn man das mal so aufnimmt, wie ich es versucht habe darzustellen in dem Buch, so sehen wir natürlich zum einen ein großes Problem bei der Masseneinwanderung und der Integration von Fremden, die wir in der späten Römischen Republik ganz klar sehen. Wir sehen auch in Rom eine Abnahme der Natalität, ein großes demografisches Problem. Wir sehen auch in Rom den Zerfall etablierter Familienstrukturen und den sprunghaften Anstieg von Ehescheidungen. Wir sehen in Rom ein ganz bedeutendes Niederlassen von oder Niedergehen von altetablierten religiösen Praktiken. Also die alte Staatsreligion verliert absolut an Zuspruch und im Gegensatz dazu sehen wir eine wahre Welle von dem, was man heute wohl wahrscheinlich Esoterik nennen könnte oder jedenfalls Mysterienkulte und eben Religionen wie das Judentum, die Chaldäer, schließlich dann auch in Kaiserzeit dann auch das Christentum. Wir sehen auch ähnliche Entwicklungen in Form zum Beispiel der Romanisierung, die ganz stark an die Globalisierung heute erinnert. Und wir sehen natürlich auch im politischen Bereich zunehmend eigentlich eine Verhärtung der Fronten zwischen einer in sich abgeschlossenen Senatsaristokratie auf der einen Seite und einer Bevölkerung, die man auch wohl in Rom zunehmend mit Hillary Clinton als die Deplorables bezeichnen könnte. Dementsprechend auch einen Anstieg des Populismus. Wir sehen auch in Rom eine Verstetigung eines dauernden Kriegszustands in Form asymmetrischer Kriege gegen Barbaren, gegen Seeräuber mitsamt terroristischer Bedrohung, wie wir das auch heute haben. Und wir sehen dann letztendlich auch einen Verlust des Vertrauens in den Rechtsstaat, der schließlich mündet in den Ruf nach Recht und Ordnung und dementsprechend die großen charismatischen Politiker der Mitte des ersten Jahrhunderts vor Christus beflügelt und schließlich zunächst in die Bürgerunruhen und dann in einen autoritären Staat führt. Das sind so ein bisschen die Analogien, die mir sehr bestürzend scheinen, was die Ähnlichkeit mit heute betrifft.
Aber war nicht die Einführung des Prinzipats, die dann aus unserer Sicht als Ende der Republik steht, war das nicht für die Zeitgenossen, für die Beteiligten, es hieß ja auch Restitutio Rei Publicae, die Wiedererstehung, die Renaissance der Republik.
Ja, ganz genau. Das ist natürlich die Frage, dass die meisten Zeitgenossen zum einen aufgrund der jahrzehntelangen Unordnungs- und Bürgerkriegsphasen überhaupt keine richtigen Erinnerungen mehr an eine gut funktionierende Republik, wie man sie im dritten oder zweiten Jahrhundert teilweise ja noch hatte, kannten. Das heißt, dass ohnehin das Bewusstsein, wie ein wohlgeordneter republikanischer Staat aussah, geschwunden war. Das ist etwas, das ich auch heutzutage sehr stark annehme, da mittlerweile die Paralyse, die mittlerweile sämtliche demokratische Institutionen beherrscht, so weit gediehen ist und schon eine so lange Vorgeschichte hat, dass bei den meisten jungen Menschen, wenn man mit ihnen über Demokratie redet, sie mit Demokratie eben die gegenwärtigen Krisen und defizitären Zustände assoziieren und dementsprechend eigentlich dem, was sie heute kennen, genau wie die Römer, leider keine Tränen nachweinen werden, weil sie sich sagen werden, so wie die Römer damals, na, wenn das die Republik ist, dann können wir darauf verzichten. Und dementsprechend natürlich auch den Sirenengesängen, wenn man das so sagen kann, einer autoritären Reform durchaus Gehör leisten werden. Denn Augustus kommt ja eben auch, wie Sie ja sagten, nicht einher als ein autoritärer, autokratischer Herrscher, der eine Monarchie begründet, sondern gibt seine Neuordnung des Staates als eine Restitutio der alten Republik, wie sie zwar niemand mehr kannte, wie man sie aber idealisiert hat, aus, die eigentlich auch zunehmend plebiszitäre Züge trägt. Das haben wir natürlich heute auch. Den Wunsch einer grundlegenden Reform der Demokratie und mehr plebiszitäres Mitspracherecht der Bevölkerung. Und deshalb erklärt sich eben auch, dass dann Augustus mit dieser sehr geschickten Neuordnung eben auch nur zwei, drei Schlüsselgewalten in seine eigene Machtfülle einnimmt und auf diese aber eigentlich ein ganz neues System gründet. Und das scheint mir, denke ich mal, so in den nächsten 20, 30 Jahren sicherlich nicht unwahrscheinlich, wenn man auch natürlich die Parameter dann ein bisschen genauer betrachten muss und in Anbetracht der gegenwärtigen autoritären Strömungen, wie wir sie an der Peripherie Europas überall ja auch schon sehen, Stichwort Türkei, Stichwort natürlich auch Russland, Stichwort auch gewisse Tendenzen innerhalb Europas, ja schon am Horizont blühen sehen und uns ja schon heute selbst die Frage stellen können, inwieweit ist die Gesellschaft, in der wir leben, denn überhaupt noch tatsächlich aus attischem Standard gewissermaßen überhaupt noch eine Demokratie und inwieweit sind wir vielleicht nicht schon mit einem Fuß in dieser autoritären Gesellschaft der morgigen Zeit.
Sind wir Demokratie oder Postdemokratie?
Die Frage ist natürlich immer, wie definiert man Demokratie? Also wenn man jetzt mit einem klassischen Griechen des Athens des 5. Jahrhunderts reden würde und sagen würde, wir leben in einer Demokratie, würde er wahrscheinlich nur belustigt hüsteln, weil die parlamentarische Gesellschaft, so wie wir sie heute kennen, natürlich viel eher oligarchische Strukturen annimmt als solche, die im klassischen Griechenland als demokratisch bezeichnet wurden. Nach griechischem Standard würde man unser Regime als so eine Art Wahloligarchie sicherlich bezeichnen, aber ganz klarerweise nicht als eine Demokratie, nach diesem Standpunkt natürlich. Und selbst nach dem eigenen, nach der eigenen parlamentaristischen Theorie, weil wir leben ja eher in einem parlamentaristischen als einem demokratischen Staat, wenn man mal die Begriffe genau nimmt, selbst nach diesen Kriterien ist es ja so, dass die tatsächliche Ellenbogenfreiheit unserer parlamentaristischen Politiker ja enorm begrenzt ist. Die tatsächlichen Entscheidungen werden ja gar nicht mehr auf nationalem Niveau gefällt. Sie werden ja mittlerweile sogar auf einem europäischen Niveau gar nicht mehr gefällt. Es sind ja eigentlich viel eher auch internationale Absprachen, Weltmärkte, gewisse scheinbar alternativlose Tendenzen, die tatsächlich die Politik bestimmen, so dass unser moderner Parlamentarismus eigentlich das Ganze nur mit seinem, sagen wir mal, offiziellen Platzett verziert, aber tatsächlich nicht mehr selber prägt.
Sie sprechen von autoritärer Reform. Im Sprachgebrauch der meisten Laien, würde ich sagen, fällt das Wort autoritär in den Kasten rechts. Mhm. Rechtskonservativ, rechtsnational, ja, während in der Wahrnehmung, in der allgemeinen Wahrnehmung der Begriffe links und liberal eher Freiheitswerte verteidigt werden. Mhm. Muss das so sein oder wäre zum Beispiel eine solche Restitution dessen, was wir heute Demokratie nennen, gerade auch unter linken, vielleicht auch grünen, vielleicht ökologischen Vorzeichen denkbar. Weil wir hören ja sehr oft die Forderungen, dieses und jenes zu verbieten oder dieses und jenes einzuführen. Ich meine, so etwas Banales wie den Veggie Day. Kann auch aus der Ecke eine autoritäre Regierung kommen? Kann auch aus den sogenannten Werten der politischen Korrektheit, können daraus strafbewährte juristische Normen werden? Dass man eben, wenn man das eine oder andere sagt, dann wirklich auch ins Gefängnis muss.
Das ist ja schon zum Beispiel im Vereinigten Königreich in Ansätzen ja sogar schon vorhanden, diese Tendenz. Also bei mir ist allerdings der Begriff autoritär insoweit, sagen wir mal, politisch wertfrei, als er auch entwickelt ist aus den Prozessen eben der späten Römischen Republik. Und da sehen wir ja schon ganz klar die Tendenz hin zu einer eher autoritären Staatsführung, sowohl von der, wenn man so will, linken Seite, den Gracchen, den Popularen, Marius und so weiter, als auch von der rechten Seite, Stichwort Sulla zum Beispiel. Es geht eigentlich eher darum, dass der Staat sich mittlerweile ad absurdum geführt hat, dass die verschiedenen Institutionen unfähig geworden sind, mit den Mitteln, die sie einst groß gemacht haben, auch die Strukturen oder das Reich, das es zu verwalten gilt, auch irgendwie langfristig auch zu managen und dementsprechend eigentlich eher eine Verschiebung hin zu einem eher zentralistischen, autoritären Regieren erforderlich ist, das zuerst einmal ja ideologisch noch nicht ganz so beschrieben ist. Tatsächlich ist es aber so, dass der augusteische Staat ja insoweit durchaus konservative Züge trägt, als er wesentlich auch fußt auf einer Restitution eben auch der alten republikanischen moralischen Sittenvorstellung und einer Restitution auch der altrepublikanischen Religion. Das aber durchaus auch mit sehr linken Zügen, wenn man so will, verbindet. Augustus ist ja gleichzeitig auch aufgrund seiner Tribunicia Potestas eben auch einer der Anwälte des Volks, gilt eben als der Beschützer des kleinen Mannes, der eben auch regelmäßig gewaltige Geldsummen an die Bevölkerung verteilen lässt, auch diese Brot- und Spiele-Politik natürlich enorm betreibt und eine Politik also dementsprechend führt, die man eher als links sogar bezeichnen könnte. Von daher würde ich denken, dass die Richtungskämpfe, die wir in der Zukunft erleben werden, eben zunehmend nicht mehr unter wirklich ideologischen Vorzeichen stehen werden, sondern zunehmend eigentlich personellen Vorzeichen. Sie erwähnten ja selbst, ist es überhaupt denkbar, eine linksliberale oder linksgrüne autoritäre Regierung zu haben? Da würde ich sagen, dass ich denke, dass in der Zukunft, folgt man den Analogien mit der späten Republik und denkt man auch ein bisschen an Spengler und sowas, diese klaren ideologischen Zuordnungen zunehmend verschwimmen werden und sich eigentlich der Kampf auf Personen konzentriert. Nicht unbedingt auf das, was sie repräsentieren, sondern eher auf Personen als charismatisch aufgeladene Projektionsflächen für Hoffnungen, für Abneigungen. Und das sehen wir ja auch heute. Ne? Ist Trump jetzt rechts oder links? Ist Macron jetzt tatsächlich rechts oder links? Ne? Und bei vielen anderen kann man sich auch diese Frage stellen. Es geht zunehmend um Personen, um solche Hoffnungen und immer weniger tatsächlich um die alten klassischen linken, liberalen, grünen, christdemokratischen Ideologien, die zunehmend verschwinden eigentlich.
Was dann letzten Endes auch in eins fällt mit der weiteren Auflösung der Stände, auch der Auflösung des Bürgertums, zum Beispiel in Deutschland und anderen europäischen Ländern. Stichwort Cäsarismus.
Ganz genau.
Der große, starke Mann oder vielleicht auch mal die große, starke Frau, nicht auszuschließen.
Absolut,
ganz klar. Ist für Sie eine reale Perspektive?
Da sind wir ja eigentlich schon drin. Also wenn man, Macron ist für mich schon der erste ganz klare Vorläufer dieses Typus. Ne? Wir sind mit Donald Trump, haben wir schon den Typus des Volkstribunen, so wie Clodius oder wie Catilina, der ganz klar eben auch da an die Macht kommt und letztlich auch scheitern wird an der Tatsache, dass die Zeit gewissermaßen noch nicht reif ist und er mit einer Verwaltung und einem Establishment zu tun hat, das eben einer ganz anderen Partei oder Mindset gewissermaßen angehört, das aber doch schon das eine ganz ähnliche Entwicklung eben wie die spätpopulistischen Demagogen der Römischen Republik zeigt. Und mit Macron sind wir eigentlich schon bei einer Persönlichkeit, die ganz stark an Pompeius erinnert. Das heißt, ein starker Mann, der politisch mehr oder weniger unbeschrieben ist, der eigentlich vom Establishment, also sozusagen letzte Hoffnung, aufgebaut worden ist, um Marine Le Pen zu verhindern. Das ist ja eigentlich das ganze Programm, das dahinter steht. Das ist sozusagen ein Zeichen schon fast eines etablierten, verstetigten Staatsnotstands, der sich aber auch, wie die Gelbwesten jetzt zeigen, auch langfristig nicht sichern wird. Und mit den Gelbwesten sehen wir natürlich schon sofort, dass eigentlich die alten ideologischen Gruppierungen auflösen. Sind die Gelbwesten jetzt nur links? Sind die rechts? Was wollen die genau? Das wissen die selber nicht. Trotzdem, jede Woche treffen sie sich, jede Woche haben wir in Frankreich diese bürgerkriegsähnlichen Unruhen. Vereint sind sie nur durch den Hass auf Macron, der für sie auch die Elite repräsentiert. Und da kommen natürlich wieder ganz archaische politische Vorstellungen herauf, die eben nichts mehr mit ideologischen Strukturen zu tun haben, sondern nur mit dem Vertrauen oder der Abneigung in einzelne Politiker. Das ist natürlich hochgefährlich, aber das hat schon Spengler vorhergesagt. Und ich fürchte, das wird unser tägliches Brot immer mehr in den nächsten Jahrzehnten werden hier in Europa.
Diese Analogie heute späte römische Republik basiert natürlich darauf, dass Sie von einer in irgendeiner Form von einer Zyklizität der Weltgeschichte ausgehen. Und Sie haben jetzt schon zweimal Spengler erwähnt. Sie, muss man dazu sagen, Sie sind auch Präsident der Internationalen Spengler-Gesellschaft. Insofern sind Sie parteiisch, was diese Sichtweise betrifft. Natürlich. Aber es kommt ja auch die Kritik gegen Sie, kommt ja auch aus der Ecke, die sagt, mit der Zyklizität der Geschichte sollte man es nicht zu ernst nehmen, denn wir haben zumindest seit dem Beginn des Naturwissens oder seit der Regierungszeit, Beginn der Regierungszeit des naturwissenschaftlichen Fortschrittsmodells, sind wir in eine lineare Entwicklung übergetreten, eine Kumulation von Erfahrung und Wissen, die letzten Endes nicht mehr, ja, kann es sein, dass dieser technische Fortschritt wieder abbricht, dass der ein Ende hat, dass ein anderes Modell übernimmt?
Ja, auf jeden Fall. Also das kann ich nur bejahen. Denn selbst dieser Glaube an eine unbeschränkte lineare Fortentwicklung ist in sich selbst zyklischen Phänomenen unterworfen. Dieselbe Debatte kennen wir auch im späten Hellenismus in der Römischen Republik, wo eben auch das zyklische Modell aufgebrochen werden soll durch gewisse Denker zugunsten eines eher linearen, kumulativen Modells. Das ist also auch gewissermaßen ein alter Hut. Und dass der Westen natürlich einen erheblich explosiveren Fortschritt gesichert hat oder gepflegt hat als die anderen Kulturen, ist natürlich auch im Wesen des Westens, das ja Spengler als faustisch, also immer über den Horizont hinausstrebend empfunden hat, natürlich auch dadurch verankert und ist meines Erachtens nichts Unbegrenztes. Also wir sehen nämlich auch in der späten Römischen Republik, im späten Hellenismus, auch diese Entwicklung, dass wir da sozusagen den Kulminationspunkt technischen Fortschritts damals finden. Die Dampfmaschine wird zum Beispiel schon erfunden im späten Hellenismus, wenn auch nicht angewandt für andere Sachen, also kleine Gadgets wie Tempeltüren, Öffnungsmechanismen. Ne? Oder wir haben natürlich auch gewaltige Schiffe, die damals gebaut werden, den Straßenbau, die Infrastruktur. Also das ist sicher auch ein Kumulationspunkt antiker Technologie und das bricht dann ab. Eigentlich. Das bricht mit dieser Transformation in das Römische Kaiserreich eigentlich ab. Das heißt, diese Technik oder dieser technologische Fortschritt stagniert ab dem Moment. Es wird natürlich großflächig angewandt, aber es geht nicht mehr weiter. Und das kann ich mir durchaus auch für eine Erschlaffungszeit der europäischen Kultur in den nächsten Jahrzehnten durchaus vorstellen, dass wir da einen Kulminationspunkt erwarten oder erleben werden, ab dem wir das, was wir haben, gewissermaßen anwenden, aber nicht unbedingt etwas fundamental Neues dazukommt. Und wir sehen es ja schon heute, die wirklichen technologischen Neuerungen stammen ja mittlerweile gar nicht mehr aus Europa, sondern stammen ja auch schon mittlerweile teilweise von der Peripherie, aus China, aus Indien. Wir sehen es ja hier, dass die Bildung sogar in den technologischen Fächern zunehmend abnimmt und man eigentlich von diesem Geist des Erfinders zunehmend zum Geist des Anwenders übergeht. Und wenn man das mal so in die Zukunft projiziert, kann ich mir vorstellen, dass man auf diesem heute und in den nächsten Jahren erreichten Niveau wahrscheinlich irgendwann stagnieren wird, vielleicht sogar gewisse Vereinfachungs- und Abbauprozesse erlebt. Das wäre jedenfalls das klassische Spenglersche Muster, unterscheidet mir gar nicht so unrealistisch zu sein.
Eine letzte Frage zum Schicksal der beiden jüngsten europäischen Nationalstaaten. Beide um 1870 gegründet, Deutschland und Italien. Beide natürlich auf dem Boden gegründet, tausend und mehrjähriger historischer Identität. Wird es diese beiden spät gegründeten Staaten notwendig tausend Jahre lang geben?
Also nein. Auf jeden Fall, einmal mehr schauen wir uns die Analogien mit der späten Republik an, sehen wir natürlich schon, dass diese Europäisierung oder Amerikanisierung schon in den nächsten Jahrzehnten dazu führen wird, dass zum Beispiel Englisch überall die Umgangssprache werden wird oder jedenfalls die offizielle Umgangssprache. Es ist ja heute in der Wissenschaft schon so, dass das, was ich auf Deutsch oder auf Französisch verfasse, nur noch kaum von Menschen gelesen wird, dass um überhaupt wissenschaftlich rezipiert zu werden, ich auf Englisch publizieren muss. Das sehen wir auch in der Musik, das sehen wir in der Populärkultur. Englisch ist mittlerweile zur Zweitsprache geworden und wird genauso wie das Lateinische im Westen oder oder das Griechische im Osten des Mittelmeers damals eigentlich zur offiziellen Hochsprache werden, im Vergleich zu der dann die verschiedenen Nationalsprachen wie Deutsch oder Italienisch allmählich so ins Folkloristische absinken. Das kann dann als Umgangssprache natürlich noch viele Jahrhunderte hinweg existieren und natürlich auch so eine gewisse Form kultureller Identität und Zusammengehörigkeit stiften. Aber sagen wir mal, ein Europa, das zusammengesetzt ist aus gleichberechtigten Nationalstaaten, die eigentlich unverbunden nebeneinander sind, nur verbunden durch das historische Erbe, aber nicht durch eine gemeinsame Sprache, das scheint mir der Vergangenheit anzugehören. Das kann man, wie ich das auch tue, durchaus schlecht heißen und auch dem sehr ambivalent oder sogar negativ entgegenstehen, wie ich ja eigentlich all dem, was ich sage, persönlich als Mensch sehr negativ entgegenstehe und hoffe, dass ich Unrecht habe persönlich, weil der Staat, den ich gewissermaßen ankündige oder befürchte, ist sicherlich ein Staat, in dem ich nicht gerne leben möchte, aber es scheint mir die mehr oder weniger unausweichliche Entwicklung. Alles, was wir tun können, meines Erachtens jedenfalls, und da sollte auch dieses kleine Büchlein, das da liegt, auch ein bisschen dazu beitragen, ist es diese Entwicklung, sagen wir mal, so human, so rationell, so, wie soll ich sagen, getreu unserer Kultur zu gestalten, wie dies möglich ist. Dafür gibt es sicherlich noch ein wenig Spielraum. Gerade in der Römischen Republik sehen wir eigentlich viele verpasste Chancen. Wir sehen zum Beispiel, dass wir schon mit Pompeius eigentlich schon fast im Kaiserreich hätten sein können, in einem Kaiserreich, das dann erheblich weniger militarisiert worden wäre, das erheblich weniger durch die Bürgerkriege gelitten hätte. Also Möglichkeiten gibt es zwar immer, das Ziel scheint mehr oder weniger voran oder vorbestimmt, aber wie wir dahin gelangen, wie wir das gestalten, das können wir jetzt noch zu einem gewissen Grade jedenfalls mitbestimmen.
Also ein autoritäres, gleichzeitig irgendwie poststationales Europa, mehr oder weniger vereint, mehr oder weniger von starken Männern regiert, in dem die alten Ideen des Citoyen und der Liberté wahrscheinlich noch auf den Plakaten zu lesen sind. Und als Spätstufe der europäischen Kultur.
Ja, so etwas ist das, was ich durchaus erwarte. Die Frage ist natürlich, wie wird dieser Staat geprägt sein? Wie kommen wir dahin? Ist es so, dass jetzt schon eine gewisse Einsicht in diese Phänomene entstehen könnten, so dass wir vielleicht diesen Übergang so human wie möglich gestalten können? Oder ist es so, dass wir das tatsächlich erst durch 20, 30 Jahre Bürgerkrieg oder Bürgerunruhen allmählich erreichen müssen? Das, denke ich, ist so die große Wahl. Jetzt können wir schon gewisse Weichen stellen. Jetzt können wir es eben auch vielleicht schaffen durch eine jetzige Rückbesinnung auf unsere historischen Wurzeln, auf das, was uns vereint, eine Gesellschaft zu schaffen, die auch für die ja immer bedeutenderen muslimischen und anderen Minderheiten auch, sagen wir mal, integrationsfähig ist? Oder kommen wir da erst hin als Frucht einer ganz zerstörerischen inneren Auseinandersetzung? Das sind so jetzt die Entscheidungen, die jetzt getroffen werden, wobei ich sehr stark befürchte, dass das zweite Modell der Fall sein wird.
Herr Engels, das war jetzt ein Gespräch ohne rosa Brille. Ich wünsche, dass unsere Kinder, und wir haben ja beide welche, und später auch die Enkel, die erforderliche Neugier und die Lust am Neuen mitbringen, um in dieser Welt leben zu wollen. Müssen werden sie es tun. Ja. Ganz herzlichen Dank für das Gespräch, für Ihr Kommen, für Ihre Zeit. Und wir sind beide gespannt, wie es weitergeht.
Danke, vielen Dank für die Einladung. Mich sehr gefreut.
Sehr gerne.
Das war der RT Deutsch Podcast.